نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Wir machen weiter mit der Lektion 88, سورة الأعراف, ab Vers 11. Inshallah, wir haben letztes Mal bis Vers 10 gemacht und wir haben schon die Thematik von Surat al-A'raf ein bisschen angesprochen, was uns in dieser Sura erwartet. Und in dem Sinne geht es weiter. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walaqad khalaqnakum. Allah erwähnt seine unzähligen Gnaden uns gegenüber. Thumma sawwarnakum. Und wir haben euch ja erschaffen, hierauf haben wir euch gestaltet. Khalaqnakum kommt von Kha, Lam, Qaf. Das Wort hatten wir schon einige Male. Und das bedeutet ja von nichts in Existenz bringen. Das ist Takhliq, also Khalaqa machen. Es bedeutet auch von einem Zustand in den anderen bringen. Also zum Beispiel auch, wenn etwa erst die Form hergestellt wird, die Form geschaffen wird und diese dann mit Leben oder mit Farben oder mit verschiedenen Dingen gefüllt wird, auch das wäre Khalaqa. All das hat Allah für uns getan, wie zum Beispiel, welcher Körperteil wie groß ist, welcher Körperteil welche Funktion haben wird, welches Organ welche Form hat. Ich meine, damit haben wir alle nichts zu tun. Das ist nur Allah alleine, der all das tut. Keiner hat Anteil daran, dass er alleine das gemacht hat. ثم صورناكم. صورناكم kommt von صاد واو را. Das Weir, das Bild herstellen, kommt auch von diesem Wort. Das bedeutet, jemanden oder etwas eine bestimmte Gestalt geben, also Formen. Ja, eine bestimmte Gestalt geben, auch das ist von Allah alleine. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel verschiedene Knochengerüste anschauen würde, Skeletts, ja, dann sehen die alle irgendwie einander ähnlich aus. Ja, obwohl für Fachmänner natürlich gibt es bestimmt große Unterschiede, aber jetzt so auf den ersten Blick sind alle relativ ähnlich. Aber wenn man sich Gesichter betrachtet, dann sind die alle sehr, sehr unterschiedlich, bis sogar, dass man sagen kann, kein Gesicht ähnelt einem anderen. Wer Zwillinge gut kennt, ja, für fremde Leute sind die komplett identisch, aber wer sie gut kennt, der kann sie komplett gut auseinanderhalten, weil sie trotzdem irgendwie unterschiedliche Merkmale haben. Und das ist schon etwas sehr, sehr Verwunderliches, was uns sehr, sehr dankbar machen sollte. Allah macht sich wirklich hier uns auch, ja, erregt die Liebe in uns zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns also sagt, dass mein bestimmtes Gesicht, so wie ich aussehe, so wie du aussiehst, so wie sie aussieht, all das ist von Allah spezifisch so geformt worden. Jedes einzelne Gesicht ist von Allah gestaltet. Und deswegen solche Aussagen, wie wir leider manchmal oft machen, dass wir das Aussehen von jemandem kommentieren. Möge Allah uns verzeihen. Ja, und das ist auch eine sehr schlechte Angewohnheit. Manche Leute nehmen das auch auf eine sehr leichte Schulter. Wie sieht die denn aus? Was hat die für eine Nase? Manche Leute gehen sogar so weit, über jemanden zu lachen, wie jemand aussieht. Das sind hoch gefährliche Dinge, fern von Charakter sowieso. Ist ja sowieso klar. Ich würde sogar sagen, es ist gefährlich, so etwas zu tun, denn du beleidigst ja nicht diese Person. Wer hat die Person denn gestaltet? Ja, zu wem ist das zurückzuführen, dass diese Person so und so aussieht und so gestaltet wurde? Auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer kann es wagen, Allahs Takhliq und Schöpfungskraft zu kritisieren? Wer sind wir denn? Ja, wer sind wir und was für eine Stellung haben wir, dass wir so etwas auch nur denken können? ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Ab hier beginnt nun die Geschichte von Adam a.s. In diesem Sinne ist Surat al-A'raf Surat al-Baqarah sehr, sehr ähnlich, auch was diesen Aufbau angeht, dass die Geschichte von Adam a.s. wieder erwähnt wird. Ja, die Geschichte Adam a.s. kam in Surat al-Baqarah auch so vor, mit der Tatsache, dass Adam a.s. also verführt wurde und so weiter. Und darüber werden wir jetzt also auch wieder lesen. Hier sehen wir also auch sehr schön diese Art und Weise des Koran, dass er uns nicht nur informiert, und wenn wir einmal die Information haben, dann muss das ja nicht wiederholt werden, ja, habe ich es nicht euch schon mal gesagt, sondern im wahren Sinne des Wortes ist der Koran eine Erinnerung. Und an die grundlegenden, prinzipiellen Dinge, die unabdingbar sind für uns, um rechtschaffen zu werden, um geleitet zu sein, um an die wesentlichen Dinge eben erinnert zu werden, die werden uns immer und immer wieder mal nahegebracht und wir werden daran erinnert, weil sie eben uns an Grundsätzliches festhalten lassen oder darauf bringen, an dieses Grundsätzliche festzuhalten. Und das ist die, eine Weisheit des Koran, dass er uns immer wieder zurückholt. Ja, wir versuchen wieder auszurutschen und zu vergessen und in Unachtsamkeit zu geraten. Oder ja, geraten wir einfach, auch wenn wir es nicht versuchen. Und Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Allbarmherzigkeit holt uns immer wieder zurück. Dann sagten wir zu den Engeln, ثم قلنا للملائكتي اسجدوا, macht Sajda. Die Worte kennen wir alle schon, ich werde jetzt nicht nochmal erklären. Werft euch nieder, macht Sajda, li Adama, vor Adam alayhi salam. Diese Sajda war nicht für Ibada, sondern dies war eine Sajda, eine Niederwerfung für Tashrif oder auch Ihtiram, sagt man, für Ehrerbietung und war aus dem Gehorsam Allahs gegenüber. Aus dem Gehorsam Allahs heraus. Also hier wurde Allah gehorcht, weil er hatte befohlen, dass man vor Adam a.s. Sajda machen soll und hier wird nicht irgendwie Adam a.s. angebetet oder ähnliches. Und wenn Allah das geboten hat, dann braucht man gar nicht die Diskussion zu führen, ob das dann jetzt erlaubt ist oder nicht. Allah hat es geboten, er erlaubt Dinge und er verbietet Dinge und deswegen in dem Kontext, zu dieser Zeit, hat Allah es erlaubt. In der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der wir leben, die bis zum Tag der Auferstehung Gültigkeit hat, ist nicht Sajda erlaubt für irgendjemanden, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, aber Dinge ändern sich. Allah kann sie ändern, so wie er es möchte. Und hier hat Allah also den Engeln befohlen, macht Sajda vor Adam alaihi salam aus Gehorsam ihm gegenüber, Allah gegenüber, aus Ehrerbietung Adam alaihi salams gegenüber. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. So warfen sie sich alle nieder. Die Engel haben nicht ein Problem damit gehabt, sie warfen sich alle nieder, obwohl sie, was die Lebenskraft angeht, was den Gehorsam angeht, was die Ibadah angeht, was sogar das Wissen angeht, weil die kriegen ja alles aus erster Quelle direkt mit, oder viele von ihnen, was ihre Reinheit angeht, sind sie in jeder Hinsicht den Menschen über den Menschen gestellt. In jeder Hinsicht. Aber sie haben trotzdem kein Problem damit gehabt und haben direkt gehorcht, sind direkt Allahs Befehl gefolgt und haben sich fasajadu illa außer Iblis. Jetzt hört sich das im Wortlaut so an, als ob Iblis von den Engeln gewesen wäre. Und diese Sachverhalt haben wir schon damals erklärt in Suratul Baqarah, dass im Arabischen sehr wohl möglich ist zu sagen, alle Jungs kamen, ja, man hat nach Jungs gerufen, nach Gruppe Jungen gerufen, außer der Esel. Und der Esel ist ja gar kein Junge. Ja, aber das ist im Arabischen möglich, dass man die Ausnahme als etwas darstellt, was ja rein grammatisch gesehen quasi zu der Gruppe gehört, aber eigentlich gehört es sowieso nicht zur Gruppe. Und Iblis war von den Dschinn und das wird aus dem koranischen Text ganz, ganz deutlich. Lam yakum minas sajidin, er verweigerte es, illa Iblisa, und er war nicht von denen, die sich niederwarfen. Also er hat etwas Grundlegendes, was Allah befahl, hat er verweigert. Allahs Befehl entgegengesetzt, Allahs Befehl gegenüber, ungehorsam gezeigt. Iblis war oder wird beschrieben als Abul Jinn, der Vater der Jinn und vor allem der Shayatin. Das sind seine Folger und manche sagen sogar seine Kinder. Allah weiß es am besten. Und an sich war er in der Gesellschaft der Engel, so sagen die Gelehrten. Und als alle Sajda machten, machte er aber nicht mit. Das ist also, wann alles passiert, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. mit seiner Hand erschuf. So wird uns berichtet, dass Allah ihn mit seinen Händen erschaffen hatte aus Staub und diese Staub dann mit Wasser vermischte. Dann wurde Lehm daraus und aus dem Lehm formte er die menschliche Gestalt unseres Vorvaters Adam a.s. und blies dann Leben in ihn. Und als er dann lebendig war, befahl er den Engeln, sich vor ihm niederzuwerfen, um Allahs Befehl zu ehren und auch aus Ehrerbietung, so sagen die Ulama, Adam a.s. gegenüber. Alle Engel folgten dem Befehl, außer Iblis. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, dass der Mensch aus Erde erschaffen ist, dann ist damit gemeint, dass Adam a.s. buchstäblich aus Erde erschaffen ist und die Nachkommen, die danach kamen, sind natürlich dann die Nachkommen von Adam a.s. und sind so entstanden, wie Menschen eben entstehen. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass der Mensch und Lehm aus den gleichen Atomen besteht. Deswegen, wenn der Mensch in die Erde eingegraben wird, zerfällt er buchstäblich zu Staub. Also in dem Sinne ist das auch noch wahr, aber hier ist natürlich erstmal die Erschaffung von Adam a.s. gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala fragte, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Was hält dich ab oder was hielt dich ab, was war ein Hindernis für dich, dass du dich nicht niederwirfst, wenn ich es dir doch befohlen habe? Also Allah befiehlt, warum gehorchst du nicht? Und jetzt schildert der Shaitan, Iblis selber, den Sachverhalt. Er sagt, قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. Er sagte, ich bin besser als er. Mit er meint er Adam a.s. Und den Grund, den er angibt für seine Meinung, dass er besser sei als Adam a.s., sagt er, خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. Du hast mich, خَلَقْتَ, du hast erschaffen, nie mich. خَلَقْتَنِي, du hast mich erschaffen, مِن نَارٍ, aus Feuer. Und das ist hier übrigens auch einer der vielen Beweise, dass Iblis also von den Djinn ist. Ja, weil die Djinn sind aus Feuer erschaffen. وَخَلَقْتَهُ, und du hast ihn, hu, ihn, erschaffen, مِن طِينٍ, aus Lehm. Tin sagt man zu dem Gemisch von Erdreich und Wasser. Ja, oder sogar von Staub und Wasser. Und daraus wird dann Lehm und das wird Tin genannt. Und das sind die verschiedenen Schöpfungsphasen von Adam a.s., dass also erst Staub war, dann Wasser dazu kam, dann Lehm. Dieser Lehm stand eine Zeit und dann wurde eben geformt und Leben eingehaucht. Diese verschiedenen Phasen finden wir über den Koran verteilt. Übrigens, man kann ja auch fragen, was hat denn Iblis überhaupt in der Runde der Engel zu suchen gehabt? Warum ist er überhaupt da? Da haben die Gelehrten auch einiges zu sagen. Die einen sagen, dass ja, Iblis war einer der Djinn und er hatte so viel Ibadah gemacht, dass ihm erlaubt wurde, mit den im Kreise der Engel sich aufzuhalten. Und das war wohl damals möglich. Allah weiß es am besten. Wenn dem so ist, dann ist es für uns umso lehrreicher, dass wir also hier erfahren, dass trotz viel Ibadah und einer hohen Stellung es sehr wohl möglich ist, dass wenn bestimmte Krankheiten in dein Herz schleichen, wie wir gleich erfahren werden, Takabbur, Arroganz und so weiter und Ungehorsam Allah gegenüber, dass man dennoch trotz dieser hohen Stellung sehr, sehr tief fallen kann. Möge Allah uns bewahren. Oder andere Ulama sagen auch, dass alle sollten Sajda machen. Die Djinn auch, die Engel auch, vor Adam a.s. und Iblis hat es dann eben verweigert. Also alle sollten Sajda machen, sogar die Engel. Ja, in dem Sinne. Und Iblis machte eben, verweigerte es eben. Und sagte, ich bin besser als er. Ana khayru minhu. Ja, diesen Satz merkt euch als einen grundsätzlich satanischen Satz. Ich bin besser als er. Ich bin besser als sie. Ich bin besser als die da. Das ist ein Satz, der eine Kopie ist von dem, was Iblis gesagt hat. Ja, und solche Gedanken und sowas zu denken, sollte man sich dann fragen, ob das dann nicht auch eine Gefolgschaft in diesem Sinne von Iblis ist, so etwas über sich zu denken oder zu meinen. Die Ulama sagen auch, dass er sagt, ana khayru minhu, diese Entschuldigung oder Ausrede, würden wir eher sagen, ist sogar schlimmer als der Ungehorsam selber. Die Gelehrten sagen, diese Ausrede von Iblis, ich bin besser als er, ist sogar schlimmer als dass er das Verbrechen selbst, denn was sagt er denn damit? Er sagt, dass du mir befiehlst, Sajda zu machen vor Adam, dein Befehl ist damit schon falsch. Ja, du hast was nicht verstanden, du müsstest eigentlich wissen, dass ich besser bin als Adam. Also überleg mal, was er mit dem Satz alles sagt. Dass Allahs Befehl und Anordnung und Verteilung, die ja schon nicht in sich stimmig ist, sonst würde er ja wissen, dass ana khayru minhu. Möge Allah uns bewahren, wie Arroganz einen verblenden kann und in einer Illusion über einen selber sein lassen kann und deswegen nicht umsonst als eine der größten Krankheiten des Herzens gilt. Ja, Shaitan meinte also, dass er besser sei als Adam, denn er ist ja aus Feuer erschaffen, er war ja aus Feuer erschaffen und Adam ja nur, in Anführungsstrichen, aus Lehm. Und er schaute also oberflächlich auf die Fähigkeiten des Feuers und auf die Fähigkeiten von Lehm und dachte sich, Feuer ist hell, ist gewaltig, kann verbrennen, kann vernichten, kann nach oben steigen, ja, ist etwas, was nach oben steigt und Lehm ist etwas Schweres, Schwerfälliges, was nach unten sinkt und kann so gesehen verbrannt werden, obwohl, wenn man ein Feuer hat, kann man das auch mit Erde bedecken, das geht auch und so ausmachen, ja, aber wollen wir nicht kleinlich sein, so hat er das oberflächlich betrachtet und hat also, kam zum falschen Schluss mit seinem Vergleich. Das Wort Iblis, übrigens haben wir auch schon besprochen, solltet ihr wissen, kommt von Ablasser und eine Bedeutung von Ablasser ist verzweifeln und durch sein Ungehorsam und seine Arroganz und seine Widersetzung und seine Unfähigkeit und Unwillen zu bereuen und einzusehen, ist er also an der Rahma Allahs verzweifelt. Und das ist auch so eine grundlegend scheitanische Eigenschaft, dass man an der Rahma Allahs verzweifelt. Möge Allah uns davor bewahren, jemals an der Rahma Allahs zu verzweifeln. Äh, Ja, und auch zu seinem Vergleich, dass ja Feuer besser sei als Lehm. Dieser Vergleich oder diese Schlussfolgerung, die er dann traf, die ist an sich auch schon nicht in sich stimmig und kann auch so schon widerlegt werden. Denn wo Feuer verbrennen kann, da kann Lehm aufbauen. Ja, man baut nicht Häuser aus Feuer, sondern man baut Häuser und Gebäude, die dann Schutz bieten und Schatten bieten und ja, Dinge in sich bergen können, die baut man aus Lehm. Und Lehm hat die Eigenschaft, nach unten zu sinken, was auch ein Symbol für Demut ist. Ja, solche Vergleiche werdet ihr dann bei den Gelehrten finden. Lehm hat die Eigenschaft, produktiv zu sein. Erde, ja, oder Pflanzen, Samen werden in Erde eingegraben und dort wachsen sie. In Feuer wachsen sie nicht. Ja, Feuer ist eine Bedrohung für Pflanzen und für Leben. Ja, kann natürlich auch Licht spenden, wenn man es so sehen will, aber kann eben auch eine Bedrohung sein. Und deswegen ist Lehm nicht so, wie er sagt, schlechter oder minderwertiger, sondern im Gegenteil. Es kommt darauf an, von welchem Blickwinkel man schaut. Ist es produktiver, demütiger, gehaltvoller, fruchtbringender in jeder Hinsicht? Oder kann sein in jeder Hinsicht? Ja, in einem Hadith heißt es auch bei Muslim, Sahih Muslim, dass Aisha überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass khuliqat al malaikatu min nur wa khuliqa iblisa min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Die Engel wurden aus Licht erschaffen, Iblis wurde aus rauchlosen Flamme, also von Feuer erschaffen, und Adam a.s. wurde erschaffen aus dem, was euch beschrieben wurde. Also so wie es im Koran steht, aus Lehm wurde Adam a.s. erschaffen. Ja, aber die Denkweise von Iblis brachte ihn dazu, sich als besser zu erachten, und weil er eben besser war, konnte er es nicht mit sich vereinbaren, dass warum soll ich mich beugen, wenn ich doch besser bin als er, und wollte die Stellung, die Allah Adam a.s. gegeben hatte. Ja, weil das verteilt Allah. Stellungen und Vorzüge verteilt Allah. Wir haben darin keine Einmischungsgewalt. Das ist etwas, was Allah gibt oder eben nicht gibt. Diese Verteilung Allahs wollte er nicht akzeptieren. Und ja, und manche der Gelehrten sagen auch, dass bis zur Erschaffung von Adam a.s. und dann die Menschheit eben, das auf die Erde geschickt wurde, haben ja die Dschinn auf der Erde Gewalt. Und dass Adam a.s. jetzt also diese Stellung auf Erden bekommen sollte. Und im Koran heißt es ja, wir haben alles auf Erden für euch erschaffen, also für die Menschen. Und Adam a.s. also diese übergestellte Stellung gegeben werden sollte, damit kam Iblis also auch nicht zurecht. Ja, was immer der Grund war, er konnte sich vor ihm nicht beugen. Das gefiel Iblis nicht, akzeptierte nicht die Stellung, die Allah Adam dem Menschen gegeben hatte. Und von diesem Punkt kommen wir auf etwas, was nicht nur ein Problem für Iblis gewesen war, sondern ja dann für viele Menschen eine Prüfung, ein Problem werden kann. Wir haben am Ende von Suratul An'am ja gelesen, dass wir haben die einen von euch über die anderen an Rangstufen erhöht. Dass etwas, was Allah gibt oder eben nicht gibt, oder verschieden verteilt, der eine hat eine Rangstufe in etwas, der andere hat eine andere Rangstufe in etwas anderem, das ist eine Verteilung von Allah und eine Prüfung für die Menschen. Wer das nicht akzeptieren kann, die Stellung von jemandem wegen seinem Besitz, wegen seinem Alter, wegen seinem Wissen, wegen einem besonderen Talent, was der andere hat und was man selber nicht hat, wer etwas anderes bekommen hat und das nicht akzeptieren kann, diese Unterschiede nicht hinnehmen kann, der läuft Gefahr, dasselbe Problem zu haben wie Iblis, der genau das nicht akzeptieren konnte. Ja, und was hält einen eben ab, diese Unterschiede, Vorzüge von anderen eben zu akzeptieren? Ja, die Probleme sind viele, weswegen man das nicht akzeptieren kann. Unter anderem sicherlich das Ego. Anna, ja, Anna khairu min, ich. Ja, dieses Ich mal nicht zur Seite legen können. Dieses Ich, ja, in manchen Sprachen, also in Urdu zum Beispiel, weiß ich, sagt man auch zum Ego oder Egoismus Anna. Ja, also das Wort, was in Arabischen Ich heißt, das bedeutet in Urdu Egoismus oder auch Ego. Ja, also da sieht man schon, und das ist auch dieser iblisische Satz, Ana khairu min, ich, ja, er kann das Ich nicht zur Seite lassen, und dieses Gefühl von besser zu sein oder eben die Gefahr, dass man eben nicht mehr besser ist als andere, diese Gefahr kann er nicht ertragen, und daraus kommt der ganze Schlamassel. Daraus erwächst von dieser Grundhaltung, Grundkrankheit des Herzens, erwächst dann jede weitere Gefahr für den eigenen Charakter, für das eigene Wohl. Ja, weil das Problem ist, wenn man jemand anderen als höher akzeptiert, dann bedeutet das ja automatisch, dass man selber niedriger ist. Der andere kann nicht höher stehen, wenn du nicht automatisch niedriger bist. Und das zu verstehen und das zu akzeptieren, das fällt uns Menschen schwer. ob es in der Familie ist, wenn jemand eine höhere Stellung hat, weil das deine Älteren sind, weil das deine Erzieher sind oder deine Eltern sind oder deine älteren Verwandten sind, ob das bei der Arbeit sogar ist, ob das bei einer Gesellschaft, Gemeinschaft von Menschen ist, die gemeinsam leben und wo Leute verschiedene Stellungen haben, wegen Wissen, Alter, Finanzen manchmal auch, wegen Macht. Das sind auch verschiedene Dinge, die Allah verschieden verteilt. Damit kommt der Mensch nicht wirklich, oder es ist eine Schwäche des Menschen, damit zurechtzukommen. Es ist eine große Schwäche des Menschen und deswegen beschreibt Allah das auch immer wieder als eine Prüfung. Er wählt sich nicht als weniger als der andere erachten und schon gar nicht niedriger und deswegen will er dem anderen auch nicht die hohe Stellung zugestehen. Und nicht zugeben, dass Allah jemanden vielleicht mehr gegeben hat. Und seien es auch nur Möglichkeiten, die der andere hatte und du eben nicht hattest. Das ist manchmal so. Ja, der andere hat vielleicht auch nicht selber dafür gearbeitet und das einfach bekommen. Und deswegen, im Englischen sagt man auch, wenn man spürt, dass jemand anderes dich aussticht, ja, oder höher kommt als du, dann gibt es im Englischen einen Ausdruck, das heißt Leg Pulling. Mir fällt im Deutschen nichts Ähnliches ein. Ja, da fängst du an, an seinem Bein zu ziehen. Ja, du komm wieder runter. Ja, wie kann jemand es wagen, mir vorauszueilen oder weiterzukommen als ich, anstatt zu sagen, okay, wenn ich auch vorankommen möchte, dann sollte ich vielleicht auch hart arbeiten oder Allah bitten, dass er mir auch bestimmte Möglichkeiten gibt und wenn er sie mir nicht gibt, muss ich mit dem zurechtkommen, was Allah mir gegeben hat. Das wäre die gesunde Einstellung, die dann das, was du hast, wenigstens nicht verschwendet. Und dich nicht selber im Neid verbrennen lässt und am Ende hast du gar nichts mehr. Weder hast du selber was erreicht, noch hast du erreicht, dass der andere das verliert, was Allah ihm geben will. Denn das liegt nicht in unserer Hand. Ja, Neid verbrennt, das werde ich gleich noch vorlesen, die Schäden von Neid, weil das ist der Ursprung von dieser Haltung auch. Einerseits Arroganz und andererseits eben Neid. Und das sind zwei Krankheiten, wo die zusammenkommen, bleibt nicht mehr viel übrig. Weder von guten Taten, noch viel vom Iman. Ja? Und deswegen warnt der Koran vor diesen Dingen, mit der Geschichte von Qabil und Habil, mit dem Beispiel von Iblis. Immer und immer wieder werden wir daran erinnert, dass wir uns davon schützen müssen, achten müssen auf unseren Zustand, warum wir manchmal etwas sagen oder denken. Ja, wie zum Beispiel, wenn jemand vor euch gelobt wird, ja, und wenn ihr dann sofort anfangt zu sagen, ja, ach, so muss man das jetzt auch nicht sehen, so gut kann die jetzt auch nicht kochen oder so toll hat die das jetzt auch nicht gemacht oder manchmal hat die das auch falsch gemacht, dann muss man sich fragen, warum mache ich das jetzt gerade? Ja, kann ich es nicht ertragen, dass man die Person lobt? Oder ja, was ist mit mir? Warum kann ich das nicht so stehen lassen und sagen, Masha'Allah, Allah yubarik fiha, auch wenn man vielleicht anders denkt, ja, das einfach mal so stehen lassen im Raum, passiert ja nichts. Ja, und wenn man selber unbedingt gelobt werden will, dann sich auch fragen, warum will ich das? Warum brauche ich das? Und das ist dieses Bewusstsein, was Allah in uns erwecken möchte. Damit wir eben auf dem geraden Weg bleiben können, damit wir unsere eigenen guten Taten nicht im Feuer vom Neid eigenhändig verbrennen. Ja, und jeder soll sein Bestes tun und Allah bitten. Bittet Allah um seine Gunst. Haben wir in Surah An-Nisa gelesen. Wenn Allah verschiedene Dinge Leuten gibt, dann bittet Allah um seine Gunst und fangt nicht an, Leg-Pulling zu machen und andere runterzuziehen, damit sie gleich auf der gleichen Stellung sind, wie ihr selber seid. Ja, und nochmal, wer das nicht akzeptieren kann, diese Unterschiede und Vorzüge eben auch, der ist selber im Verlust, denn der Neider brennt als allererstes selber. Ja, die Flammen züngeln dann auch zu anderen, weil er dann stichelt und Schlechtes sagt oder üble Nachrede betreibt oder warum auch immer. Das mag sein, dass andere davon auch was spüren, aber als allererstes brennt er selber in diesem Feuer. Ja, weil das ist dann der Charakter, wenn wir das, ja, das mal zu Ende malen, dieses Bild von diesem Neider. Das ist der Charakter, der dann keine Ruhe findet, wenn er mitbekommt, dass jemand eine Gnade bekommen hat. Der findet keine Ruhe. Wie, die ist schon wieder schwanger. Ja, der hat ein Haus gekauft. Die hat jetzt noch ein Stipendium bekommen. Ach, die ist jetzt verheiratet. Der kriegt keine Ruhe. Das macht ihn alles fertig. Das macht seinen Schlaf. Nachts wird geraubt, weil andere Leute etwas Gutes bekommen. Weil er brennt selber in seinem Neid. Das ist niemals ein glücklicher Mensch. Der ist immer unzufrieden und der Neider ist auch meistens undankbar. Also ein Schaden nach dem anderen. Unzufrieden, undankbar, unruhig. Ja, die Liste geht weiter. Warum? Wegen der Krankheit des Neides. Weil er es nicht aushalten kann, dass jemand mehr bekommt als er und er ist Unzufriedenheit mit der Verteilung von Allah. In Sunan Abi Dawud heißt es im Hadith, der Prophet Sassim sagte, Al-Hasadu ya'kulu al-Hasanati kama ta'kulu al-Naru al-Hatab. Der Neid frisst die guten Taten, so wie das Feuer trockenes Holz auffrisst. wie trockenes Holz vom Feuer vernichtet wird, so werden die guten Taten von Hasad vernichtet. Ja, und zum Beispiel, Allah hat dir zum Beispiel Eltern zu Eltern gemacht. Die haben eine bestimmte Stellung. Hätte Allah gewollt, dass wir Eltern sind und die unsere Kinder sind, hätte Allah das anders verteilt. Aber wir sind die Kinder und das sind unsere Eltern. Wenn wir jetzt diese Stellung nicht akzeptieren und ihnen das nicht geben und ihnen das nicht zeigen und ihnen das nicht zugestehen, dann, das ist genau das. Und das ist jetzt kein Neid, in diesem Fall ist das kein Neid, sondern einfach die Unzufriedenheit mit dem, wie Allah das verteilt hat. Ja? Oder Lehrern. Ja, jemand, der dir etwas beigebracht hat, der hat eine gewisse Stellung, der hat ein bestimmtes Recht dir gegenüber. Ja, und wir leben vor allem in einer Kultur, wo man diesemjenigen überhaupt nicht dieses Recht geben will. Ja, der soll sogar noch unter dir stehen und es wird sich lustig gemacht über ihn und es wird sich über ihn erhöht und er wird wie ein Kind behandelt. Ja, so wie, ja, genau Gegenteil ist es sogar geworden. Und das ist alles ana khayru minhu. All das ist dem Folgen vom Shaitan. All das. Ja, ob bewusst oder unbewusst, aber letztendlich ist es so, wie der Shaitan es haben will. Denn er hat so gehandelt und er will, dass alle es ihm gleich tun. Ja, und man schadet wirklich nur sich selber. Ja, und wer nicht für andere freuen kann, sondern darauf besteht, dass er all das Beste bekommt, was in seiner Kriteriumliste das als Bestes gilt, wer sich nicht für andere freuen kann, wer nicht akzeptieren kann, dass jemand besser ist als er in etwas, dass er immer der Beste sein muss, dass er immer der ist, sein muss, der am... Und es gibt übrigens, das ist auch eine neue Sache, was heißt neu, das, was man auch erkennen muss, es gibt übrigens auch eine Eitelkeit im Leid. Es gibt eine Eitelkeit im Leid. Dass man, ja, wenn man im Guten nicht der Beste sein kann, dann ist man in seinem Leid wenigstens der Beste. Ja, es gibt keinen, dem es so schlecht geht wie mir. Da muss man auch aufpassen. Auch im Leid kann man eitel sein. Ja, und auch da kann man quasi sagen, ana khayru minhu. Ja, nee, der hat, was weiß der denn schon? Kennt ihr nicht mein Leid? Und da sollte man aufpassen. Da sollte man auch aufpassen. Möge Allah uns bewahren, dass wir irgendjemanden verurteilen und möge Allah das von uns fernhalten. Aber für uns selber sollten wir uns immer wieder überprüfen, dass wir zu keiner Seite hin in dieses Extrem fallen, denn das ist, was der Shaitan will, was der Iblis will. Ja, und deswegen jemanden nicht loben können mal oder direkt Fehler picken, wenn mal über jemand was gesagt wird. Immer nur suchen, wo jemand weniger ist und nicht mehr ist. Immer nur suchen, wo jemand weniger als du ist und nicht mal was Besseres kann. All das sind keine guten Zeichen. Solche Leute leben immer in der Angst, ja, dass jemand was Besseres haben könnte und sind total besorgt und kümmern sich mehr um die Angelegenheiten anderer als um ihre eigenen. Das ist kein guter Zustand. Solch ein Mensch findet keinen Frieden. Ja, weil wer was bekommt, ist ja immer seine größte Sorge. Das ist ein immer sehr besorgter Mensch. Und dieser Mensch soll wissen, wir sollten wissen, dass das, was für dich geschrieben ist, dieser Anteil, der geht schon an keinen anderen. Ja, hab keine Sorge, das, was für mich ist, das werde ich auch kriegen. Und das, was nicht für mich gewesen ist, werde ich niemals kriegen. Und auch wenn ich mich verbrenne im Durst nach dieser Sache. Und das ist dieses, und das möchte Allah von uns, das vertraut mir doch. Wenn ihr an mich glaubt, dann vertraut mir und glaubt daran, dass was für euch ist, wird Allah euch schon geben. Ja, und so wir sehen, das ist wirklich die Wurzel alles Übel, von jedem Übel, was den Charakter angeht und dein Dien auch wirklich angeht, deine Hasanat angeht, dieses Ana Khayru Minhu. Was den Charakter angeht, diese Arroganz ist Ana Khayru Minhu das Schlimmste. Und was deine Ibadah angeht, ist diese Ungehorsam, die Verweigerung von Sajda mitunter das Schlimmste, was man machen kann. Ja, Sajda als Symbol auch für das Gebet, können wir vielleicht sagen. Diese Gehorsam eben, ja, dass man Allah gegenüber gehorsam ist. Im Hadith von Ahmed wird überliefert, dass As-Salatu Imaduddin, das Gebet ist die Säule von der Religion. Wenn das Gebet nicht da ist, dann worauf wird denn die Religion dann gestützt? Und das zu verweigern und dann noch Religiosität zu beanspruchen für sich, das ist etwas, worüber wir wirklich nochmal überlegen sollten. Ja, und im Gegenteil, jetzt schaut mal den gegenteiligen Charakter. Wenn man in jemand anderen was Gutes sieht, dann erkennt man das an. Man sagt Dua für den, man freut sich für den und versucht rauszufinden, ob man selber diesen Mangel hat und wie man das Gute, was man im anderen sieht, selber auch vielleicht erwerben kann. Wie kann ich von dem lernen? Ja, und versucht sein persönlich Bestes, den Rest macht man Dua und versucht mit dem, was man bekommen hat, selber zurechtzukommen. Dieser Charakter wird sich ständig verbessern, weil jedem, den er sieht, von ihm versucht er was Gutes zu lernen. Das ist ein Mensch, der ständig, der bleibt nicht stehen. Der ist sich konstant am Verbessern, immer am Bemühen und Allah wird seine Bemühungen sehen. Und der ist ruhig, der ist beruhigt in sich selber, der freut sich für andere. Und wir wissen alle, wenn man sich für andere freut, das ist eine ganz besondere Ruhe, die in dein Herz dann eingegeben wird. wenn man sich freuen kann für andere. Wenn man zugeben kann, das ja stimmt, ich kann das nicht. Möge Allah mir das auch geben. Dass eine Ruhe in dieser Welt und in der nächsten Welt wird Allah das natürlich sowieso belohnen. Und diese Ana Khairu Min, wirklich, wie kann das in einem Menschen und auch in einem Djinn, ja, ich meine, die Engel denken das noch nicht mal von sich, wie kann ein Mensch mit all seinen Schwächen, ja, sagen wir mal, okay, wir sind in einer Sache gut, kann ja sein, ja, manchmal ist ja auch so, man kann in einer Sache echt richtig gut, ja, keiner kocht wie du, keiner redet wie du, keiner, was weiß ich, hat ein Modebewusstsein wie du, kann ja sein, ja, aber das ist eine Sache. Und in wie vielen anderen Sachen bist du überhaupt nicht gut? Ich meine, es gibt keinen Menschen, der nicht von sich, also das behaupten muss, das stimmt. Ich kann eines gut, ich kann vielleicht zwei Sachen sehr gut, aber auch in diesen Sachen gibt es sogar andere, die besser sind als ich. Wie kann man dann von sich behaupten, Ana Khairu Min? Ja, vielleicht in einer Sache, aber in vielen anderen nicht. Ja, also dieser Grundgedanke, Ana Khairu Minhu, möge Allah uns davor bewahren. Wer hat das gesagt? Iblis hat das gesagt. Sowas zu sagen, ist Iblis nachzuahmen. Und das ist auch ein Geheimnis, dass wenn der Mensch endlich dann soweit ist, seine eigenen Mängel zu sehen und nicht in einer Illusion über sich selber zu leben, dann ist er ja endlich auf der Stufe, dass er sich zu Allah in Reue umkehrt und seiner Mängel bewusst ist und Allah um Vergebung bittet. Weil wenn er keine Mängel hat und über sich total, ja, erfreut ist, dass ich bin ja so toll, dann warum sollte er Allah um Vergebung bitten? Ja, meine Ibadah ist ja auch ganz wunderbar. Ana khairu min. Ich bete wenigstens, die beten ja noch nicht mal. Ja, wir gehen zu Dars. Die Leute gehen ja alle nicht mal zu Dars. Ich habe letztens einen Vergleich gehört von einem Scheich hat der Vortrag gehalten. Und er meinte, dass wir haben auch keinen Platz für Hochmut in uns selber, sagt er, er hat in der islamischen Welt, ich glaube, das war Marokko irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Oder, ja, darum geht es ja auch nicht, wo das jetzt genau war. Aber in einem Teil der islamischen Welt ein Dorf besucht, Dorf, ja, wo Leute wohnen, die meisten können nicht mal lesen und schreiben und dies und das, sagt er, und zum vollversammelten Saal hat er gesagt, dass die Ibadah von jedem Einzelnen dort, ja, oder was wir machen im Vergleich zu jedem Einzelnen dort, ist nichts. Sagt er, die Leute, die da leben, für die ist normal, der niedrigste von denen, für den ist normal, dass er morgens und abends ein Juz des Koran liest, dass er für Tahajjud aufsteht, dass er mehrere Tage im Monat, die drei weißen Tage sowieso und darüber hinaus, mehrere Tage im Monat freiwillig fastet. Das, was die bisschen haben, sind arme Leute wohl gewesen, das bisschen, was die haben, dass sie davon regelmäßig Sadaqat geben. Was für viele von uns nicht wahr ist. Wenn wir ehrlich sind, das ist für uns. Ja, wir sind so voll mit unseren eigenen Sorgen, möge Allah uns vergeben. Also wo ist dann Platz, wenn ein einfacher, analphabetischer Mensch, und heute ist das halt ein Mangel an Alphabetismus, ja, das wird so dargestellt, wenn er in seiner Ibadah um einiges weiter ist als der Standardmensch, den man heute so begegnet. Möge Allah uns vergeben, dass wir jetzt verurteilen, aber ja, überspitzt dargestellt. Deswegen, und so muss man denken, nach oben schauen, was die guten Dinge angeht, nach unten schauen, was die Dinge angeht, die du als Prüfung hast, als Leid hast, um eben in der Fähigkeit zu bleiben, sich Allah reumütig immer wieder zuzukehren. Ja, aber wenn man voll von sich selbst ist, von sich selber schon erfüllt ist, ja, und wenn man die Nase immer oben trägt und keinen Grund sieht, sich zu beugen oder sich über sich selber zu schämen, dann warum sollte man Istighfar machen? Und das ist ein Problem, was von Shaitan kommt, weil er hat das nicht gemacht. Er hat sich nicht zu Allah in Reue umgekehrt, er hat einen Fehler gemacht, aber dann nicht bereut, und das will er, dass alle ihm nachtun. Ja, und er war so toll und ich bin Ana Khairu Minhu, was war das Ergebnis? Qala fahbit minha. Allah sagte zu ihm, so geh fort, und Hubut heißt eigentlich von oben nach unten gehen. Geh runter von hier. Ja, also er wollte hoch hinaus und das Ergebnis war genau das Gegenteil, und das ist die Sunna von Allah. Wer sich Allah gegenüber erhöht, Allah wird ihn erniedrigen. Fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Es steht dir nicht zu. Es ist nicht an dir, dass du hier dich hochmütig verhältst. Tatakabbara, dass du dich hoch machst. Denn Takabbara heißt sich selber hoch machen. Er ist ja nicht hoch. Ja, er verhält sich oder will sich selber als hoch sehen, ist er aber nicht. Fachrutsch, so geh hinaus. Innaka minas saririn, gewiss, du gehörst ja zu den. Sarir ist der, der niedrig gemacht wird. Ja, gering geachtet, aber wörtlich, sarir heißt klein. Zu den Kleingemachten. Ja, also genau das Gegenteil von dem, was er über sich selber dachte oder wollte. Und er wurde, ja, Bis heute sagen wir Schlechtes über Iblis und er gilt als Feind und als Verzweifelter und man redet nur schlecht von ihm oder sollte nur schlecht von ihm reden. Ja, und dieser Satz, Ana khairu minhu, wird also hier als Ausdruck von Takabbur gewertet, denn Allah sagt, du hast dich hochmütig verhalten. Und wir wissen auch, die Dschinn wurden genau wie die Menschen für Ibadah erschaffen. Und Ibadah ist ein Ausdruck von Demut und von Beugen. Sich beugen. Ja, und mit Ibadah ist Takabbur nicht vereinbar. Das geht nicht. Ja, deswegen in Sahih Muslim lesen wir, der Prophet Sassam sagte, La yadukhulul jannata. Es wird nicht ins Paradies eingehen, man kana fi qalbihi, in dessen Herz ist mithqalu habbatin min khardalin min kibr. In wessen Herz auch nur ein Senfkörnchen gleich von Kibr in seinem Herz ist, wird nicht ins Paradies eingehen. Das geht gar nicht. Ja, das ist so verwerflich, dass das noch nicht mal in der kleinsten Einheit im Herzen vorhanden sein darf. Wie? Wie, wenn du für Ibadah erschaffen bist und du erhöhst dich vor Allah? Und das, wie gesagt, ist auch ein Folgen vom Shaitan in seiner Eigenschaft von Takabbur. Ja, also Allah hat das nicht akzeptiert von ihm. Das steht ihm nicht an. Das hat keine Realität. Er ist nicht groß. Größe ist nur für Allah. Wir sagen Allahu Akbar. Allah ist groß. Und für jeden anderen ist es eine Lüge und eine Anmaßung. Was sagte Iblis? Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Er sagte, gewähre mir Aufschub. Anzirni kommt von Nadara, Nun, Dara, was ja wörtlich bedeutet sehen. Und Anzara kann man dann so sagen, sieh mir nach, im Sinne von gib mir Aufschub, ja, gib mir eine Frist, ja, gib mir Aufschub, gewähre mir Aufschub, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Und hier sehen wir auch, dass Iblis an den Tag der Auferstehung glaubt, an Allah glaubt, er redet ja mit ihm, ja, er weiß also, dass er der Schöpfer ist und er das alles ist. Und nichtsdestotrotz hat eben seine Einstellung und seine Verweigerung ihn zu einem Kafir gemacht, ja, weil er den Gehorsam verweigert, ja, und das ist eben sein Kuffer. Qala innaka minal munzarin, Allah sagt, wahrlich, du bist von denen Aufschub gewährt wird. Allah hat ihm diesen Aufschub gegeben. Allah sagte, okay, dieser Aufschub wird dir gegeben und eine gewisse Befugnis, dass er in diesem Aufschub, in dieser Frist eben bestimmte Dinge machen kann. Und hier sehen wir auch diese Sturheit vom Shaitan, vom Iblis, dass er, obwohl Allah relativ streng schon ihn bestraft und ihn rauswirft und erniedrigt, dass er trotzdem nicht bereit ist zu sagen, okay, Entschuldigung. Verzeih mir, wie konnte ich das nur sagen? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bereue. Tut mir leid. Nichts davon. Sondern sagt noch stur und bleibt darauf bestehen, dass, okay, gib mir noch Aufschub. Ich will sogar noch weiter Fassad machen. Das ist dieses Teuflische, dieses Nicht-Einsehen-Können, dieses Nicht-Abrücken-Können von dem, was man einmal gesagt hat. Und sogar wenn es falsch ist, sogar wenn es dich in eine Musiba reinbringt und du siehst, die Strafe kommt, anstatt zu sagen, Allah, wende bitte die Strafe von mir ab. Das wäre doch... Anstatt zu sagen, okay, du willst mich bestrafen, Allah, bitte verzeih mir, ich will nicht bestraft werden. Sagt er, nee, okay, dann gib mir noch Aufschub. Bestraf mich ruhig, aber gib mir nur ein bisschen Aufschub. Ich will noch mehr Fassad verbreiten. Das muss man sich mal überlegen, was die Eigenschaft von nicht einsehen können aus Iblis gemacht hat und aus denen macht, die genauso drauf sind. Möge Allah uns vergeben. Ja, immer noch will er kein Tauber, sondern eher noch Aufschub. Wofür? Um die Menschen irre zu führen. Dafür will er Aufschub haben. Nicht um ein bisschen nachzudenken und vielleicht mal die Wahrheit rauszufinden über sich selber oder irgendwie so. Nein, damit er die Menschen irreführen kann. Dafür will er Aufschub haben. Bis wann? Bis zum Tag der Auferstehung. Bis zum bitteren Ende. Bis dahin ist er und wurde ihm Aufschub gegeben, aktiv zu bleiben und die Menschen irre zu führen. Was sagt er? Qala, fabima arwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Er sagte, darum, und jetzt schaut mal auf die Formulierung, darum, dass du hast mich in Verirrung fallen lassen. Also anstatt zu sagen, weil ich ja irre gegangen bin, ich habe ja die Entscheidung getroffen, nicht Sajda zu machen, ich bin irre gegangen, sagt er, gibt er die Schuld, die Verantwortung in seiner Formulierung, schiebt er auf Allah. Du hast mich in Verirrung fallen lassen. So nach dem Motto, hättest du mir nicht befohlen, müsste ich ja auch nicht ungehorsam sein. Das ist auch eine scheitanische Eigenschaft, dass man immer die Schuld anderen zuschiebt. Ich bin's ja nie gewesen. Ja, hätte man mir gesagt, hätte ich gebetet. Hätte ich mehr Zeit gehabt, ja, hätte mein Arbeitgeber mir, wie sagt man, selber noch den Teppich ausgebreitet, dann hätte ich das Gebet verrichtet. Immer ist jemand andere schuld. Immer ist der Umstand schuld oder eine Person schuld. Ich kann es ja nicht gewesen sein. Diese Haltung ist auch eine scheitanische Haltung. Ja, na'udhu billah, wir sagen nicht, dass jeder, so, der so denkt, ein Shaitan ist. Ja, das soll damit nicht gesagt werden. Wir sündigen alle und wir sind alle schwach. Aber diese Haltung ist eine, die vom Shaitan kommt, die er vorpraktiziert hat. Fabima arwaitani. Arwaita, du hast in Irre gehen lassen, du hast verführt, nie mich. Also der arme Shaitan ist hier quasi das Objekt. Nie, er macht sich mit dem Nie zum Objekt. Das Subjekt ist Allah. Arwaita, du hast irre geführt. Möge Allah uns vergeben. Und deswegen sagt er, ja, weil du, ja, du hast ja die Schuld und du hast mich irre gehen lassen, deswegen werde ich la aq'udanna, ich werde sitzen, und hier heißt das Sitzen im Sinne von auflauern. Ja, lahum, ich werde für sie sitzen, also im Sinne, ich werde ihnen auflauern. Ba'ada heißt wörtlich sitzen. Aber hier, wie gesagt, ich werde für sie lauern, wo sirat taqal mustaqim, auf deinem geraden Weg. Welcher ist der gerade Weg? Der Weg des Islam, der Weg, der zu Allah führt, der Weg, der zu Zufriedenheit Allahs, zu Jannah führt. Das haben wir schon oft besprochen. Oder auch, wenn ihr wollt, die Details, die wir am Ende von Suratul An'am gelesen haben, wo beschrieben wurde, was der gerade Weg ist, das ist der gerade Weg. An all diesen Dingen, diese Gebote, die den geraden Weg darstellen, sitzt der Shaitan. Und das Beispiel vom Hadith, wo der Prophet Sassam eine gerade Linie zeichnete und von der gehen viele Linien ab, merkt euch das auch nochmal, wo an jeder Linie eben ein Shaitan sitzt und sagt, kommt hierhin. Ja, verlasst den geraden Weg, hier ist die Rechtleitung. Er sagt nicht, kommt hierhin, damit ihr irre gehen könnt, sondern er sagt, komm hierhin, hier ist die Rechtleitung. Und das ist, was der Shaitan tut. Ich werde ihnen auflauern. Das Wort Arweita, das Wort hatten wir auch schon von Rain, Wow, Ja, heißt irreführen, vernichten auch, Rawa heißt auch vernichten, jemanden verzweifeln lassen, das sind so die Bedeutungen in der Wortwurzel. Und hier eben jemanden irre gehen lassen, Arwa, ja, jemanden irreführen. Ob das jetzt wegen falschen Glauben ist, ja, dass man ihm falschen Glauben eben sagt und deswegen geht er irre, dass man ihm etwas Falsches denken lässt, oder auch wegen Unwissenheit, also dass er gar nicht weiß. Beides wäre Rawa oder Arwa. Die Grundbedeutung von Rain, Wow, Ja, die Araber sagten Rawa auch zu, wenn man ein Loch in dem Boden grub, als eine Falle für die Wölfe. Ja, also der sieht nichts, aber tappt da rein und ist dann vernichtet. So, damit ihr ein bisschen verstehen könnt, was das Wort wirklich in der Wurzel bedeutet. Ja, hat noch andere weitere Bedeutung, aber das sind so die Grundbedeutungen. Man sagt auch, dass der Rawa ist, also der irregegangen, irregeführt ist, sein Leben ist verdorben. Ja, also das hat quasi dann eine große Auswirkung. Dieses Rawa ist nicht nur das Irregehen, sondern dann auch das, die Auswirkung davon auf dein Leben. Das steckt so auch in dem Leben drin, dieses Vernichtetwerden eben. Ja, also das, was du mir befohlen hast, konnte ich nicht umsetzen, deswegen ging ich ja irre, du bist dann also schuld und deswegen, ja, schatanische Denkweise, werde ich ihnen auflauern auf dem Weg, der zu dir führt. Ja, weil ich nicht mit dir mehr verbunden bin, ja, oder weil ich irre gegangen bin, werde ich die anderen auch nicht zu dir finden lassen. Ich werde es nicht zulassen, dass sie zu dir finden. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ, weil du mich hast irre gehen lassen oder irre geleitet hast. Du hast mich vernichtet, du hast meine Vernichtung veranlasst. Das sind so die Bedeutung von أَغْوَيْتَنِي. Der gerade Weg ist der Weg des Islam. Manche sagen auch die Wahrheit. Ja, bei der Wahrheit werde ich sitzen, heißt das dann. Da sagen die Ulama also Verschiedenes, aber letztendlich führt das alles zum selben. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte bei Imam Ahmed, wird überliefert, dass der Shaitan sitzt in Erwartung, also auflauern, für den Sohn Adams auf all seinen Wegen. Auf dem Weg des Islam sitzt er und sagt, wenn du Islam umarmst oder annimmst und deine Religion, die Religion deiner Vorväter verlässt, willst du das wirklich machen? Jedoch, wenn der Sohn Adams dann dem Shaitan nicht gehorcht und Islam annimmt, dann nimmt er den Islam an. Dann sitzt der Shaitan auf dem Weg der Hijra. Und damals war Hijra natürlich für die Muslime aus Mekka nach Medina noch ein größeres Thema als vielleicht in anderen Zeiten. Dann sitzt der Shaitan auf dem Weg der Hijra und sagt zu dem Sohn Adams, willst du denn auswandern und das Land und den Himmel verlassen, also wo du eben gewohnt hast? So, der Gläubige aber gehorcht nicht dem Shaitan und wandert trotzdem aus. Dann sitzt der Shaitan auf seinem Weg vom Dschihad und macht ihm Angst um sich selber und um seinen Besitz und sagt, wenn du kämpfst, wirst du getötet werden, deine Frau wird jemand anderen heiraten und dein Besitz wird verteilt werden. Aber er gehorcht ihm nicht, also der Mann, dem Shaitan nicht, und bemüht sich trotzdem im Dschihad und kämpft und oder tut Dschihad. Und deswegen, sagte der Prophet Sassam dann, und deswegen, wer auch immer von den Kindern Adams dies tut und stirbt, von ihm wird versprochen von Allah, dass er ihn ins Paradies einlassen wird. Wenn er getötet wird, ist es ein Versprechen von Allah, dass er ihn ins Paradies einlassen wird. Wenn er ertrinkt, ist es ein Versprechen von Allah, dass er ihn ins Paradies einlassen wird. Und wenn sein Tier sich den Nacken bricht, also das Tier umkommt, ist es ein Versprechen von Allah, also das nicht Nacken vom Tier, ne, sondern Nacken von dem Reiter. Wenn der Reiter so umkommt, dass das Tier seinen Nacken bricht, ist es ein Versprechen von Allah, dass er ihn ins Paradies einlässt. Also mit anderen Worten, wer den Shaitan also bekämpft und sich ihm entgegensetzt und sich weiterhin bemüht auf all diesen Wegen, es ist Allahs Versprechen, dass er ihn ins Paradies einlässt. Der Shaitan verspricht weiter, wie sehr er sich bemühen wird und wie sehr er zum Äußersten gehen wird, um eben dieses Versprechen von ihm wahrzumachen, seiner Meinung über den Menschen wahrzumachen. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ. Dann werde ich ihn ganz gewiss und bestimmt, la, sicherlich, und nun mit Shadda, bestimmt, sicherlich, gewiss. Gewiss und sicherlich werde ich zu ihnen kommen, zu den Kindern Adams, مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, von vor ihnen. Ja, بَيْنَ Beina Yadehi oder Beina Aidihim bedeutet vor jemanden. Merkt euch das also als Grundaussage. Ja, das zwischen ihren Händen, das verwirrt uns. Beina Aidihim heißt im Arabischen vor ihnen. Wa min khalfihim und von hinter ihnen. Wa an Aymanihim und von ihrer rechten Seite. Ayman ist wörtlich rechte Seiten, ja, aber im Deutschen sagt man die rechte oder von der rechten. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ und von ihrer linken Seiten وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, worauf der Shaitan hinarbeitet. Er kommt von rechts, links, vorn und hinten, von allen Seiten umzingelt er und versucht sein Äußerstes, den Menschen zu kontrollieren. Also dieses von allen Seiten kommen, die Ulama legen das aus als, dass er den Menschen kontrollieren will. Von allen Seiten. Ja, weil wenn du umzingelt bist, was kannst du dann noch tun? Ja, das ist eine Bedeutung von diesen allen Seiten kommen. Ja, wir werden das gleich noch im Einzelnen besprechen, was das auch im Einzelnen bedeutet. Wenn jemand von allen Seiten oder der Shaitan von allen Seiten kommt, er wird also über sie kommen, von vorn und von hinten, rechts und links. Wie kann er von vorne kommen? Eine Bedeutung, dass wenn er... Ja, das werde ich gleich nochmal ansprechen. Ja, nochmal, das Ziel davon, bevor wir darauf eingehen, warum macht er all das? Dass die meisten Menschen eben nicht dankbar sind. Undankbarkeit erregen. Dankbarkeit vermeiden. Das ist das Ziel. Und das ist erstaunlich, dass der Shaitan hier nicht sagt, du wirst die meisten von ihnen Kafirin finden. Wobei, obwohl Kafir würde auch eine Bedeutung undankbar sein. Oder dass er sagt, Mushrikin. Ja, dass mein größtes Ziel ist, dass sie Schirk machen. Das natürlich auch. Wir wissen, dass das eines der größten Ziele vom Shaitan ist. Aber dass er hier sagt, du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Als ob Undankbarkeit die Quelle ist für Schirk, Kufr und alles andere. So hört sich das an. Und Allah weiß es am besten. Ja, von allen Seiten, dass er ihn, dem Menschen, bedeutet einerseits die Dunya attraktiv macht und sie so wichtig macht in seinen Augen, dass er nichts anderes mehr sieht. Von hinten deuten manche, dass er sein Akhira, seine Gedanken, sein Gedenken an das Jenseits, an Qiyom al-Qiyama, an den Tod und all diese Dinge, die mit Jenseits zu tun hat, dass er diese Gedanken ihm nicht kommen lässt, dass er sie weit in die Ferne schiebt, dass er sie vergessen lässt. Vorne würde dann bedeuten, dass er seine Dunya attraktiv macht und ihn nur damit beschäftigen lässt. Manche haben das auch gegenteilig gedeutet. Vorne sei Akhira, weil das auf dich zukommt und hinter dir wäre Dunya, weil du das hinter dir lässt. Und andere sagen, nein, umgekehrt. Vor dir ist das, womit du ganze Zeit zu tun hast und hinter dir bedeutet das, was noch kommt. Und das sind unterschiedliche Meinungen. Letztendlich läuft das auf dasselbe hinaus. Letztendlich ist wichtig, dass der Shaitan mit allen Mitteln an jeder Front arbeitet. Von rechts haben manche gedeutet, dass er von den guten Taten sogar kommt. Wie? Dass er die guten Taten versucht, dich wenig machen zu lassen. Ja, mach nur wenig oder gar nicht am besten. Oder wenn du Gutes schon getan hast, versuch sie wieder zu verschwenden. Mit Ria, mit Augendienerei, mit Vorhaltungen, mit Hochmut darüber. Dass, oh, ich habe ja so viel Gutes getan. Dadurch verschwendet man die eigenen guten Taten wieder. Das heißt, der Schaitan kann sogar, nicht nur sogar, er kommt gerade auch durch deine guten Taten. Auch in guten Taten, wenn man aktiv ist in guten Taten, muss man auch vor dem Schaitan sich schützen. Das ist etwas, was wir manchmal vergessen. Wir sagen, wieso, ich bete doch. Was denn jetzt noch? Ja, werd nicht stolz auf dein Gebet. Gib nicht an mit deinem Gebet. Werd nicht nachlässig in deinem Gebet. Mach nicht nachlässig deine Gebete, zum Beispiel. Und von Linken haben manche gedeutet, als dass er von den schlechten Taten, von den Sünden kommt, versucht sie in deinen Augen schön zu machen, als leicht anzusehen, als gering anzusehen und dich verführt, diese zu tun und so weiter. Ja, von allen Seiten nochmal ist ein Ausdruck von der Kontrolle, die er über Bani Adam ausführen will, wie er sie kontrollieren will, Autorität eben über sie haben will. Von vorne kann es Dunya sein oder wie gesagt auch umgekehrt, von der Rechten die Hasanat, von der Linken die Sayyiat und so weiter. Aber wichtig nochmal, dass er mit allen Mitteln, von allen Dingen versucht, dem Menschen zu verführen, dass er eben nicht zu den Dankbaren gehört. Was interessant ist und was unsere Gelehrten darauf gedeutet haben, ist, dass zwei Wege, zwei Richtungen offen gelassen wurden für den Sohn Adams, für die Tochter Adams, nämlich nach oben und nach unten hin. Und die Menschen haben das, oder die Ulama haben das gedeutet, als dass man nach oben Allah bittet, Dua macht, ja, und dass Allah von dir oben dir Hidayah gibt und Gutes zukommen lässt, und nach unten hin, dass der Mensch sich vor Allah demütigt und im Gebet oder in der Niederwerfung sich vor Allah niederwirft. Ja, und wenn man sich niederwirft, ist man Allah am nähesten. Und dagegen kann der Schaitan auch nichts tun. Er kann sowieso nichts gegen uns tun, er kann nur verführen und einflüstern und so weiter. Aber von diesen zwei Seiten, von unten und von oben, die werden hier nicht erwähnt. Und das sind dann vielleicht die Chance, unter anderem, dass der Mensch in diesen Aspekten sich stark macht, um sich in den anderen vier Richtungen eben auch schützen zu können. Ja, Ibn Abbas sagte auch, dass, das sind diese Auslegungen verschiedene, wie gesagt, die gibt es ja viele verschiedene, das von vor ihnen bedeutet, dass er Zweifel erregt im Menschen, was ihr Jenseits angeht, von hinter ihnen bedeutet, dass er sie für Dunya mehr erregt und sie begieriger macht für das Leben dieser Welt, von der Rechten heißt, dass er sie in Zweifel bringt über ihre Religion, von ihrer Linken heißt, dass er sie dazu verführt, Sünden zu begehen. Ja, das sind also, ihr seht, feine Unterschiede in den einzelnen Auslegungen, was es letztendlich heißt, dass er alle Wege, wo der Mensch sich nutzen kann, von Gutem und vom Rechtschaffenen, dass er diese belauert und es den Menschen so schwer wie möglich machen will und so viel wie möglich ermuntern will, zum Schlechten und zur Undankbarkeit zu neigen. Ja, und er sagte also nicht, dass er von oben kommen wird, Ibn Abbas sagt, denn die Rahma kommt von oben auf uns herab. Ja, deswegen hat der Shaitan das nicht erwähnt, weil er das wohl wusste. Allah weiß am besten und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Und die Dankbarkeit, und das hat Ibn Abbas auch erklärt, dass du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden, bedeutet, dass du wirst die meisten von ihnen nicht so finden, dass sie dich alleine anbeten. Denn der Ausdruck der Dankbarkeit der Menschen Allah gegenüber ist, dass sie ihn alleine anbeten. Denn nur er hat uns erschaffen. Ich bin dankbar dafür, dass er mich erschaffen hat. Ich bin dankbar dafür, dass er mir das gegeben hat und das gegeben hat. Kein anderer hat mir das gegeben, deswegen bete ich auch nur ihn alleine an. Das heißt, Dankbarkeit also nicht nur als ein Gefühl im Herzen, sondern als ein Ausdruck in deinem Leben, als eine in Tatumsetzung in deinem Leben, nämlich, dass du Allah auch alleine gegenüber, nur ihn alleine anbetest. Wir wissen aus anderen Stellen im Koran und auch aus Lebenserfahrung kann man das sogar schon sagen, dass der Shaitan leider in vielerlei Hinsicht Recht behielt. Allah sagt sogar im Koran in Surah 34, Vers 20 und 21, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Möge Allah uns zu dieser Fariq gehören lassen. Wahrlich, Shaitan sagte die Wahrheit über diese mit seiner Meinung über diese, und so folgten sie ihm, außer eine Gruppe von den Gläubigen. Und er hat keine, dann heißt es weiter in dieser Eier, وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ, und er hat über sie keinerlei Gewalt. Bitte, Das müssen wir uns auch wirklich nochmal ganz, ganz deutlich machen. Der Schaitan hat keine Gewalt über den Menschen. Hat er nicht. Er ist in keinerlei Hinsicht, hat er Macht über den Menschen. Illa lina'alama, ja, außer nur darf er hier und da flüstern und all das machen, damit wir erkennen, wer glaubt, bil akhirati, man yu'minu bil akhirati, mimmen huwa minha fi shak, so dass Allah weiß, also dass es Allah das erkennt, dadurch, dass es in die Realität umgesetzt wird, wer an Akhira glaubt und wer darüber in Zweifel ist. Wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Und Allah ist über alle Dinge, bewahrt er. Allah bewahrt alle Dinge. Ja, das muss uns auch nochmal ganz deutlich werden. Bei Imam Ahmed wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte, diese Dua am Morgen und am Abend oft zu machen. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Wir haben das zusammen als Gruppe auch gelernt, diese Dua. Und in dieser Dua bittet man ja auch, dass man eben, oh Allah, schütze mich von vor mir und hinter mir, von meiner rechten und meiner linken und von über mir sogar in dieser Dua. Und ich suche Zuflucht bei deiner Größe oder deiner gewaltigen, bei deiner Gewalt, dass ich von unter mir Schaden erleide. Ja, also das ist eine sehr passende Dua, jetzt passend zu dieser Aya eben auch, dass wer das hört und sagt, oh Mann, da ist jemand nonstop von allen rechten, linken, von... Das ist wie dieser, kennt ihr diese tasmanische Teufel? Gehirngewaschen alle, ja, vom Zeichentrick, ich weiß. Aber ja, das stellt man sich vor, dass er so, ja, von allen Seiten, der hat ja auch eine andere Schnelligkeit als wir. Ja, also wir denken gerade nur ans Koran lesen und der steht schon da und sagt, nein, nicht jetzt, willst du jetzt deine Zeit verschwenden, guck mal, was du alles zu tun hast. Und bevor wir sogar nur den Gedanken zum Koran gegriffen haben, hat er schon 10 Gedanken uns eingegeben. Und da kann der Mensch vielleicht verzagen und sagen, oh Gott, wie soll ich denn dagegen angehen? Und Allah sagt das, nein, der hat keine Gewalt über euch und ihr, wenn ihr Dua macht, Allah wird euch beschützen davor. Und Allah hat mehr Macht und Allah hat ihm das überhaupt erst zugelassen, dass er all das tun kann. Und in keiner Hinsicht soll der Mensch Angst haben vor den Shayatin. In keiner Hinsicht. In keiner Hinsicht. Sondern er soll sich schützen. Wenn er ein Gefühl hat, dass er sich schützen muss, dann soll er sich schützen und soll darin aktiv werden. Und das möge ihm Genüge sein. Ja, und nochmal all das, damit der Mensch eben undankbar wird, Allah gegenüber. Und auch, wenn wir das allgemein betrachten, auch den Menschen gegenüber. Undankbarkeit Menschen gegenüber ist genauso verpönt, wenn natürlich auch jetzt im Nachhinein nicht so verheerend für den Menschen wie die Undankbarkeit Allah gegenüber. Aber Undankbarkeit ist an sich ein Übel im Menschen, was er bekämpfen sollte und letztendlich ist es vom Scheitan. Ja, und allein darüber könnten wir jetzt echt schon die weitere halbe Stunde reden, dass dieser Charakter, dem keiner was recht machen kann. Das ist Undankbarkeit. Weder dein Mann noch deine Kinder, ja, jeder hat es besser als du. Nie siehst du das Gute oder die Bemühung, die jemand dir gibt, was deine Eltern für dich getan haben, was dein Mann vielleicht für dich tut, deine Kinder, deine Geschwister, dass sie vielleicht doch nicht so übel sind, dass sie vielleicht mehr gute Eigenschaften haben, als du ihnen zugestehst. Alles Undankbarkeit. Nie habe ich was, keiner kann es dir recht machen. Auch dieses Phänomen, das hat unsere Ustase uns damals wirklich bei dieser Stelle auch wirklich erklärt, diese Zunahme auch unter, viele Frauen haben zum Beispiel auch Probleme in der Ehe, das ist ja eine Tatsache. Viele Probleme in der Ehe haben auch damit zu tun, dass Frauen sich überarbeitet fühlen. Das hört man immer wieder, das wird immer wieder gesagt. Und das mag ja auch sein, dass ein Mann wirklich seine Verantwortung nicht ernst nimmt. Das mag auch auf jeden Fall sein. Das ist auch ein Thema und das muss auch angesprochen werden. Aber andererseits ist es auch ein sehr weit verbreitetes Phänomen, dass eine Frau zum Beispiel, so wie der Mann etwas macht, ja, wenn er zum Beispiel einkauft oder er die Kinder mal für eine Stunde hat oder so, findet sie alles schrecklich. Ja, wie kann man das so machen? Alles falsch eingekauft. Wie kann man denn die Tomatenpaste verwechseln? Ja, schrecklich und dies und das. Lass ihn doch machen. Ja, wie oft wird er die falsche Tomatenpaste kaufen? Irgendwann hat er es verstanden, dass du diese nicht willst und wird die richtige kaufen. Aber nein, ich muss das selber machen. Ja, damit es richtig läuft, muss ich das selber machen. So, und dann nimmt sie eine Aufgabe und nimmt noch eine Aufgabe und nimmt noch eine Aufgabe, weil keiner kann ja so gut machen wie sie. Und am Ende ist sie komplett überfordert, weil der Mann dann auch vielleicht sagt, leider, das okay, dann lass ich sie machen, anstatt dass er sagt, nein, stopp, du bist überarbeitet, das ist halt so. Und am Ende, wie lange kann sie das tragen? Und das führt dann, und womit hat das angefangen? Lass doch, so wie der andere es macht, ist vielleicht nicht so perfekt nach deinen Maßstäben, aber ist okay, er hat sein Bestes versucht oder die Kinder haben ihr Bestes versucht. Warum bleiben Kinder auch oft total unselbstständig und lernen wirklich nicht mal ein Ei zu kochen? Warum? Weil Mama kann alles besser. Das hat auch damit zu tun, ja, keiner kann so gut wie ich, keiner räumt so toll die Küche auf wie ich. Und deswegen darf keiner da Hand anlegen. Okay, wenn die Kinder klein sind, dann ist es echt auch schrecklich, wenn die so viel Schmutz gemacht haben. Okay, gebe ich zu, da ist das nicht mehr im Verhältnis, was man denen beigebracht hat, im Gegensatz zu dem, was sie angerichtet haben. Aber wenn sie älter werden, muss man halt auch ein paar Dinge in Kauf nehmen und dankbar sein, wenn jemand sich bemüht hat. Also ich versuche euch nur klarzumachen, dass viele Dinge, die in unserem Alltag, unseren Alltag wirklich bestimmen, dass die auch manchmal mit dem Zustand zu tun haben, in welchem sich unser Herz befindet. Ja, wenn wir dankbar sind und ein Auge haben für das Gute im anderen und dankbar sind dafür, dann haben wir eine ganz andere Einstellung zum Leben, als wenn wir immer nur das sehen, was nicht geklappt hat und nicht so ist, wie wir es eigentlich wollten. Und das hat auch mit Undankbarkeit zu tun. Und wenn wir dieser Aya folgen, hat das eben auch mit Shaitan zu tun. Und eines der Lieblingsaufgaben vom Shaitan oder Lieblingstätigkeiten vom Shaitan ist, dass er Mann und Frau auseinanderbringt. Das wissen wir. Sahih Hadith, dass er denjenigen auf den Thron setzt und ihm die Krone aufsetzt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe so lange Fitna gemacht, bis Mann und Frau auseinandergegangen sind. Weil dann musst du auch nicht mehr viel machen. Dann ist eh schon alles auseinander, denn Kinder sind nicht mehr so behütet und ja, nicht mehr so gut erzogen wie vielleicht, natürlich, heißt nicht, dass Alleinerziehende nicht genauso gut erziehen können, aber ist nicht mehr so ideal wie vielleicht vorher. Und das ist, womit hat das oft zu tun? Oft, sage ich nochmal. Natürlich gibt es viele, viele andere Gründe, das darf man nicht simplifizieren, das wäre Unrecht, aber das ist auch sicherlich ein Grund. Ja, und wir reden jetzt unter Frauen, deswegen habe ich die Frau als Beispiel genommen. Würde ich einen Mann vor mir mal sitzen haben, würde ich dort auch gerne vieles sagen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja, nochmal, Shaitan, Undankbarkeit gegenüber Allah und gegenüber Menschen. Wie äußert sich das? So, wie ich euch gerade zum Beispiel beschrieben habe, ist nur ein Beispiel. Und das nochmal, wenn man akzeptiert, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass andere Sachen gut können und du kannst andere Sachen gut, wenn man das annimmt und wenn man nicht immer alles perfekt haben will und auch annehmen kann, dass manchmal etwas nicht so perfekt ist, weil wir in einem Ort der Prüfung sind, dann wird vielleicht einiges flexibler, leichter, angenehmer sein, haltbarer sein, als wenn alles so versteinert und fest ist und komplett unflexibel, dass ein Riss schon zum Bruch führen kann. Ja, Dinge müssen weich bleiben, flexibel bleiben und dafür muss man eben Höhen und Tiefen akzeptieren, Verschiedenheiten akzeptieren. Nochmal, all das kann mit Dankbarkeit hergestellt werden. Das ist, wie wichtig Dankbarkeit ist. Das ist schon, also genau, da gibt es ja auch den Vortrag, haben wir mal zusammen durchgenommen, Dankbarkeit, wer will, kann sich das auch nochmal anhören, das ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Genau, und nicht nur in der Familie, nicht, dass ihr denkt so, ja, immer hackt die auf Ehefrauen rum oder so, überall, ja, Kinder zu Eltern, Geschwister untereinander, Undankbarkeit kann wirklich alles verderben, alles. Ja, da hat eine Schwester vielleicht jahrelang für dich, ich kenne hier einen Fall, da die eine studiert und die andere passt fast jeden Tag auf ihre Kinder auf und hat selber einige Kinder, das muss wirklich schon hart sein. Und jetzt stellt euch vor, diese eine sagt dann, wenn sie einmal nicht kann, das, oh, du hilfst mir nie. Das ist doch so, das ist so gemein. Jeder wird sagen, wie kannst du das sagen? Die seit einem Jahr passt sie auf deine Kinder auf und einmal, wenn sie mal sagt, nee, guck mal, ist mir zu viel oder schimpf mal mit deinem Kind, dann ist es direkt, oh, ja, und schlimm. Also im Anschauen ist das schon hässlich. Ja, keiner von uns will sowas sehen. Dann wie schlimm ist es dann, wenn wir uns selber so benehmen? Wie hässlich, wie schade, wie sehr verschwenden wir uns, wenn wir so mit unserem Leben umgehen? Und wir kriegen das Leben nur einmal. Ja, und manche Gelegenheiten kriegen wir auch nur einmal. Man kann nicht immer alles rückgängig machen. Siehe Beziehung zu Eltern. Ja, die sind nur einmal alt. Und wenn die dann Allah sie wieder genommen hat von dir, dann bereut man vielleicht manche Dinge, die man zu ihnen gesagt hat. Möge Allah uns vergeben. Und übrigens, so wie der Neider, ist der Undankbare übrigens auch immer chronisch unzufrieden. Immer. Der Undankbare, du wirst ihn nie zufrieden finden. Wofür denn? Er hat ja nichts. Ja, Zufriedenheit kommt ja mit dem Bewusstsein, dass ja, Alhamdulillah, hier und hier habe ich ja was. Der ist auch chronisch unzufrieden. Also man tut sich in diesem Leben auch schon keinen Gefallen, wenn man sich nicht bemüht um Dankbarkeit. Und möge Allah uns helfen, möge Allah uns vor solchen Prüfungen bewahren, dass die Dankbarkeit uns schwer fällt. Möge Allah uns bewahren und dass wir auch Dua für alle Menschen machen, dass Allah sie vor so einer Fitna bewahrt. Ja, قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا, Allah sagt zu dem Iblis, geh fort von hier. مَذْؤُومًا مَدْحُورًا, مَذْؤُومًا bedeutet von ذَال يَامِيم und manche sagen auch von ذَال هَمْزَمِيم. Und das bedeutet verachtet, gering, würdelos, verachtet, im Sinne auch von erniedrigt. Jetzt überleg mal, ana khairu minhu und was alles mit ihm passiert. مذؤوما مدحوره مدحوره heißt wenn jemand verstoßen wird so wie ein wenn jemand entfernt wird von der rahma ja so ein bisschen ähnliche bedeutung wie la'na aber schon anders ja entfernt werden tab'id ja weg weg mit dir stellt euch mal vor jemand geht so mit euch um weg du bist nichts würdelos gering geachtet verstoßen ja und diese kombination von مذؤوما und مدحوره die ist nur vom über shaitan wird dir gesagt ana khairu minhu vergleich das mal mit مذؤوما مدحوره und fakhruj fahbit das ist das ergebnis das ist das ergebnis von ana khairu minhu la man tabi'aka minhum sicherlich wer dir von ihnen folgt la amla anna jahannama minkum ajma'in ich werde sicherlich bestimmt die hölle von euch allesamt also die dir folgen und dir euch allesamt werde ich das höllenfeuer die hölle werde ich mit euch anfüllen möge allah uns bewahren möge allah uns bewahren ja madhum nochmal erniedrigt madhur ist entfernt so wie man jemanden verstoßt oder ins ja rauswirft madhura ja die ulama sagten abdurrahman bin zaid sagte bin aslam dass wir kennen keinen der madhum und madhur ist außer einer also iblis Allah möge uns bewahren. Genau, dann wurde er also entfernt und wa ya adamu, dann geht es weiter mit der Geschichte von Adam a.s. wa ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma. Das muss ich jetzt nicht lange erklären. Genau dasselbe hatten wir auch schon in Surat al-Baqarah. Und ihr versteht das meiste jetzt auch schon, sogar wenn ich nicht übersetze. Min haythu shi'tuma, das sind immer die Dualformen. Ja, du, Adam und deine Frau wohnt in Jannah. Esst ihr beide von wo immer ihr wollt. Und in wala taqraba, und ihr beide nähert euch nicht. Hadihi shajarata, diesem einen Baum. Fatakuna, dann würdet ihr beide werden, sein. Min al-Zalimin, von den Ungerechten, von den Unrechthandelnden. Denn alles ist erlaubt, nur eine Sache ist verboten. Ja, und diese eine Sünde dann zu tun, Allah gegenüber ungehorsam zu werden, das wäre wahrlich Dulm, euch selber gegenüber. Und wir haben damals besprochen, dass hier also Mann und Frau zusammenleben, selbe Sachen essen sollen, selbe Sachen für beide gelten, moralische Gesetze für beide gleich gelten, dass beide also was moralisch und imanmäßig oder was die Qualität der Lebensumstände angeht, beide gleichgestellt sind. Ja, nicht der Mann soll essen und das, was übrig bleibt, kriegt dann die Frau oder diese komischen Verteilungen, die in manchen Kulturen sich eingeschlichen haben. Das hat mit dem Islam nichts zu tun und das wird hier auch ganz deutlich. Und das haben sie also verstanden, ja, halal, haram, war ihnen klar. Aber was passierte? Shaitan setzte direkt um, was er vorher versprochen hatte. فَوَسْوَسَ لَهُمَا Da flüsterte ihnen, وَسْوَسَ heißt flüstern. أَسْوَتُ الْخَفِي Die verborgene Stimme ist وَسْوَسَ. Ob jetzt flüstern oder unbemerkt eingeben, ins Herz werfen einen Gedanken, all das ist وَسْوَسَ, ja. In Herz einen Gedanken eingeben. Wer gab ihnen beiden ein oder wer flüsterte ihnen ein? Asch-Shaytanu, der Shaytan. Warum? Warum machte er das? Schaut mal seine Feindschaft. Guck mal, schaut mal, wie der denkt und wie er Schlechtes will, aktiv für den Menschen. Liyubdiya lahuma, um ihnen offen zu zeigen, ihnen beiden. Ma wuriya anhuma, was verborgen war. Von ihnen beiden, min sawatihima, von ihrer beider Blöße. Also die Scham, den Schambereich, die Blöße des Menschen, was er verdecken will. Waswasa von, ja, das Wort haben wir schon erklärt. Man sagt auch zu Hadith und Nafs, ja, diese Gedanken in deinem Inneren, im Herzen, ja, die Rede von dir selbst, die von dir selber kommt, diese Gedanken, die können auch Waswasa sein. Wie kann man das unterscheiden jetzt, ob das ein guter Gedanke von Allah aus ist oder ein schlechter Gedanke von Shaitan? Das kann man unterscheiden am Ergebnis. Ja, wenn das eine dich zu Allahs Zufriedenheit führt, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein guter Gedanke ist, entweder von dir oder von Allah eingegeben, was man auch Ilham nennt, ja, jetzt nicht direkt Wahi, aber kann man Ilham nennen. Und wenn es ein schlechter Gedanke ist, der von Allah wegführt, zu deiner eigenen Größe oder zur Prahlerei oder zu Sünde oder was auch immer, dann kann man davon ausgehen, dass es von Shaitan ist oder sogar von dem Übel deiner selbst. Ja, das kann man daran vielleicht erkennen. Und wie machte er, wie begann er also? Er sagte nicht direkt, hier kommt, hier ist der Baum, esst jetzt. Er gab ihnen erstmal den Gedanken ein. Hier sehen wir auch die Vorgehensweise vom Shaitan, wie er das macht, dass er jemanden zu etwas bringt, was übel, schlecht für ihn ist. Erstmal nur den Gedanken rein. Erste Stufe. Ja, erstmal so, dass sie nur an den Baum denken. Also alles ist halal, nur dieser eine Baum war haram und sie fangen an, an diesen Baum immer wieder zu denken. Ja, sind noch weit weg davon und erstmal nur die Gedanken. Warum ist das wohl haram? Wieso hat Allah das wohl verboten? Ja, das sind jetzt Beispiele, wir wissen nicht genau, wie er das, was er eingegeben hat. Aber ja, sowas in die Richtung, kann ja wohl nicht so schlimm sein, davon ein Stückchen zu essen. Ja, wird schon nicht so schlimm sein. All diese Gedanken, فَوَسْوَسَ لَهُمَا مَا وُرِيَا. Wuria kommt von Wawra, ja, verborgen sein, ja, von Wara heißt ja auch das, was jenseits ist. Und Sau'atihima von Su, Su heißt ja auch übel oder schlechtes. Und Sau'a sagt man ja auch für die Leiche, wenn ihr euch erinnert, in Surat al-Ma'ida, für die Leiche von Habil hatten wir das Wort. Und Sau'a, Su, sagt man für all das, was man nicht sehen will, was einem nicht gefällt zu sehen, was man verborgen halten will. Wie der Leichnam zum Beispiel auch, den lässt man nicht jahrelang draußen. Das ist etwas, was man verborgen, verbergen will, verborgen sehen will. Und deswegen versteckt man ihn, verbirgt man ihn unter anderem in die Erde. Und eben auch Sau'a sagt man dann eben auch für die Blöße des Menschen, die Scham des Menschen, was der Mensch, der Fitra gemäß, seiner Natur gemäß, verdecken will. Und wirklich sogar in Naturvölkern, die wirklich schon fast unbekleidet sich aufhalten, draußen und untereinander. Sogar bei denen sieht man, dass sie mindestens einen Lendenschurz tragen, der das Mindeste von ihrer Scham sogar bedeckt. Ja, und wie entfernt muss der Mensch dann von der Fitra sein, wenn es eine Kultur gibt, von, wo Menschen sich komplett entblößen und dabei keine Scham mehr empfinden. Das ist eine komplette, das ist von Shaitan. Das wollte er für den Menschen. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَعْوُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا. Wer will das für uns? Wer freut sich, wenn das so ist? Der Shaitan. Der will, dass wir mit ihm im Höllenfeuer brennen. Überlegt mal. Ja, und schaut mal, wie niedrig und schmutzig die Denkweise vom Shaitan ist und wo er angreift. Überlegt mal, von wo er angreift und was er, in welche Tiefen er uns ziehen will. Was er für den Menschen will. Ja, das, was der Mensch immer bedecken will, wollen sollte, dass er genau das aufdecken will. Und hier merken wir eben auch, dass die Schamhaftigkeit im Islam eine Tugend ist und Adam und Hawa, seine Frau, das werden wir ja gleich lesen, dass sie sich dann sofort bedeckten, als es dann soweit war, obwohl sie ja untereinander, können wir quasi sagen, waren. Mann und Frau sind ja so gesehen halal füreinander, dass sie sich sehen, aber nichtsdestotrotz einfach so ohne Grund entblößt zu sein, ist nicht vom Islam. Ja, ohne Grund sich zu entblößen und in diesem Zustand zu verbleiben, das ist nicht vom Islam. Ja, wenn eine Not besteht, wenn man ins Bad oder die Notdurft verrichtet oder innerhalb der Ehepartner bestimmter Zustand, das ist was anderes. Aber so ohne Grund, das ist etwas, was man ist nicht von der islamischen Kultur, sage ich jetzt mal. Ja, ist nicht gerne gesehen. Es sollte ein Grund dafür da sein. Waqala, dann sagte er weiter, erster Schritt, nur waswasa, dann sprechen darüber, offen aussprechen. Waqala ma nahakuma. Er sagte, nicht hat er euch beiden verboten, Rabbukuma, euer Herr, anhadihi shajarati, von diesem Baum, außer für einen Grund, illa antakuna malakaini, außer dass ihr beide Engel werdet, autakuna minal khalidin, oder dass ihr seid, werdet von denen, die ewig leben. Also das ist nur deswegen, hat er euch das verboten. Und wenn ihr davon essen würdet, würdet ihr Engel sein oder ewig Lebende sein. Ja? Ja, also erstmal Gedanke, dann offen ausgesprochen, Überzeugungsarbeit angefangen zu machen. Es kann nicht so schlimm sein, ihr werdet dann ja nur Engel sein oder das ist das, was euch vorenthalten wird. In dem Sinne kann er das auch sagen. Deswegen hat Allah euch das über euch verboten. Und hier sehen wir auch, wie der Shaitan will, dass man schlechte Gedanken über Allah bekommt. Na'udhu billah. Das ist, wie der Shaitan arbeitet. Dass der Mensch anfängt, schlecht über Allah zu denken. Und dann, als Adam a.s. immer noch nicht gehorchte direkt und nachgab, dann nächste Stufe, der Shaitan fing an, die Überzeugungsarbeit so zu bekräftigen, dass er anfing zu schwören. وَقَاسَمَهُمَا. Er schwor ihnen beiden. Was sagte er? إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Gewiss, ich bin sicherlich für euch beide von denen, die nur guten Rat geben wollen. Ich habe Gutes für euch im Sinn. Also, buchstäblich lügt er ihnen das Blaue vom Himmel herunter, weil genau das ist der Shaitan nicht. Ja, er ist nicht Nasih. Er ist eben nicht jemand, der Gutes will, sondern er ist, der genau das Gegenteil will und er schwört sogar noch. Und das ist ja wirklich, wenn jemand vor dir steht und er schwört, dass er Gutes für dich will, dann braucht es ja schon eine gewisse Stabilität, um dann zu sagen, nee, das stimmt nicht, was du sagst. Ja, dann würden wir sagen, mein Gott, vielleicht lügt er ja echt nicht, sonst wird er nicht so schwören. Ja, oder in diesem Aspekt meint er es vielleicht doch gut für mich. Ich weiß zwar, dass er an sich nicht so gut ist, aber dann fängt der Mensch an, nachdenklich zu werden. Und siehe da, Adam a.s., der nicht sofort gehört hatte, ja, näherte sich erstmal dem Baum und seine Frau auch und immer näher und immer näher. Der Schaitan machte sich glaubwürdig, flüsterte ein, redete, fing an zu schwören. Schritt um Schritt verführte er sie und ließ sie ausrutschen am Ende, so wie wir in Surat al-Baqarah gelesen haben. Und das, diese Programm vom Schaitan, den könnt ihr überall, überall, wo in einer Gesellschaft, in einem Leben, sich Sünden, Schlechtigkeiten verbreiten. Die sind nicht von heute auf morgen entstanden. Ja? Das erste ist immer, dass ein bestimmtes Tabu gebrochen wird. Und das ist auch allein, dass heutzutage in der deutschen Sprache dieses Wort Tabu brechen, ja schon fast... Ja, und so schaffte der Schaitan letztendlich, unsere Vorvater und Vormutter zu verführen. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ So verführte er sie trügerisch. Das Wort Dalla hatten wir in Surat al-Baqarah schon, von Dal, Lam, Wow. Dalu oder Tadliya bedeutet etwas von unten nach oben ziehen. Die Araber sagten auch für Dal, wenn man zum Beispiel einen Eimer in den Brunnen wirft und dann wieder hochzieht. Daraus kommt dann auch das Wort von jemand bestechen. Ja, weil du wirfst quasi Geld hin, ja, buchstäblich jetzt, du gibst ihm Geld, um dann einen Nutzen von ihm zu kriegen, ja. Und daher eben auch, dass jemanden ziehen, also erst hat er Waswasa gemacht und dann zieht er sie Richtung, in der er sie haben will. Mit was, durch was hat er das geschafft? Birurur, mit Trug, mit Illusion, mit Täuschung. Das ist die Arbeit, wie der Shaitan arbeitet. Falamma dhaqa shajarata, als sie beide dann von dem, könnt ihr auf Mute gehen, Anissa? Als sie beide dann vom Baum gekostet hatten, was passierte? Badat lahuma wurde für sie offenkundig, zeigte sich ihnen sau'atuhuma, ihre Blöße. In Tafsir gibt es da einige Erklärungen, dass sie vorher bedeckt waren durch Licht und dieses Licht ging dann weg. Allah weiß am besten. Ja, das ist eine Erklärung, man kann das nicht genau zurückführen, auf wer das jetzt genau gesagt hat, aber diese Meinung existiert. Wie auch immer. Davor war es nicht entblößt und jetzt waren sie entblößt. Was fingen sie sofort an? وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ Sie fingen an, tafiqa, beginnen, anfangen, يَخْسِفَانِ von خَا صَاد فَا Heften, kleben, zusammenfügen, ja, also sie nahmen die Blätter von Jannah, von den Bäumen von Jannah und fingen an, über sich zusammen zu heften und zu fügen, damit sie bedeckt sein konnten. Das ist, guck mal, was für ein Zustand Shaitan den Menschen bringt. Entblößt, dass er Blätter nehmen muss, um bedeckt zu sein. Stellt euch mal vor, Allah bewahre, Allah bewahre, Allah gib uns einen guten Tod, dass wir bis zum Tod nicht entblößt werden vor anderen. Allah bewahre uns, stellt euch mal vor, das passiert jemandem. Dass er entblößt ist und sich, das ist so, Albträume sind aus diesem Stoff. Ja, das sind in Albträumen passiert sowas und das ist da, will der Shaitan uns haben, in diesem Zustand. Min waraqil Jannah, von den Blättern des Paradiesgartens über sich zusammenzuheften. Dalla heißt übrigens auch rein worttechnisch, würde das Wort auch so gedeutet werden können, dass Shaitan Adam niederwarf. So wie beim Ringen. Kennt ihr das, wenn zwei Männer ringen miteinander und der eine streckt den anderen nieder? Das ist auch in der Bedeutung von Dalla drin, aber verführen ist hier die Bedeutung auch sicherlich. Und übrigens ein Grundthema von dieser Sura ist auch das Ringen von Wahrheit und Nichtigkeit, was wir eben in dieser Geschichte auch nochmal symbolisiert finden, dargelegt finden. Und die Feindschaft Shaitans ist wirklich so, die geht bis zum Tod, ja, dieses Ringen von Wahrheit und Nichtigkeit, bis im Sterben, wenn der Mensch im Sterben liegt, versucht der Shaitan noch, ihn zu etwas zu bringen, was ihm schaden kann. Ja, also diese Ringen geht bis zum Ende. Ja, und das war sein Ziel, er entblößte sie. Wanada huma, jetzt schaut, was Allah ihnen zuruft. Allah rief ihnen beiden zu, Rabbuhuma, ihr Herr rief ihnen beiden zu. Alam anhakuma, habe ich euch das nicht verboten? Antilkuma shajarati, von diesem Baum. Und Allah hätte jetzt so viel sagen können oder direkt bestrafen können. Aber er fragt milde nach, erinnernd, das habe ich euch das nicht verboten? Und das ist die Barmherzigkeit von Allah. وَأَقُلْ لَكُمَا Und habe ich euch nicht gesagt zu euch beiden? إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ Wahrlich, der Shaitan ist für euch beide ein deutlicher, ein klarer Feind. Also, wusstet ihr das alles nicht? Wissen hatte Adam a.s. ja. Das Wissen hatte er und das Wissen war auch mitunter ein Grund, warum die Engel und die Dschinn sogar sich vor ihm verbergen sollten. Oder vor allem die Engel. Also Wissen hatte er und das gab ihm einen besonderen Vorzug. Aber was gab ihm letztendlich die Rettung? Die Rechtleitung, die Allah ihm gab. Die Vergebung, die Allah ihm gab. Ja, also Wissen ist gut und schön, aber ohne Rechtleitung und ohne die Rahma Allahs sind wir trotzdem im Verlust. قال. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen Adam a.s. und Hawa und zwischen Shaitan. Sie beide sagten. Und hier sehen wir immer, wie Adam und Hawa gleich behandelt werden und auch gleich reagieren. Also dieser Vorzug vom Mann über die Frau, wie in manchen christlichen Interpretationen betont wurde, früher, heute jetzt auch nicht mehr so unbedingt laut gesagt wird, der ist also dem Islam fremd und darf auch nicht wiederholt werden und, oder eingeführt werden. Ja, das wäre falsch. Sie beide sagten, unser Herr, walamna anfusana, wir haben uns selbst Unrecht getan. Keine Schuldzuweisung auf Allah. Allah, du hast Shaitan losgelassen. Warum hast du ihn nicht eingesperrt? Ja, oder keine Schuldzuweisung auf den Shaitan. Er hat immer wieder gesagt, er hat angefangen zu schwören. Nix. Wir waren schuld. Wir haben uns Unrecht getan. Das ist das, was vom Menschen erwartet wird. Das ist, was uns rettet. Wir sind schuld. Ich habe fehlgetan. Und wenn du uns nicht vergibst und uns, dich deiner uns erbarmst, sicherlich bestimmt werden wir zu den Verlierern gehören. Schaut euch die Demut, das Zugeben, die Reue, die Zuwendung zu Allah in dieser kurzen Aussage an. Diese Dua können wir übrigens auch machen und sollen wir auch machen. Wäre schön, wenn wir die auswendig lernen. In Surat al-Baqarah wurde uns auch gesagt, dass Adam a.s. diese Worte von Allah empfangen hatte. Und das mehrt die Demut des Menschen noch, dass er noch nicht mal um Vergebung bitten kann, wenn Allah ihm nicht eingibt, wie er um Vergebung bittet. Auch das ist ein Geschenk von Allah. Und das ist der große Unterschied und daran verzweifelt der Iblis eben. Diese Nuss kann er nicht knacken, dass ja, er schafft den Menschen vielleicht zur Sünde zu treiben. Aber wenn der Mensch um Allah um Vergebung bittet, kann er nicht aufhalten, dass Allah ihm Sünden, die wie Berge groß sind, auch vergeben kann. Und das ist eine Nuss, die kann der Shaitan auch nicht knacken und da kann er niemals wie der Mensch sein oder den Mensch dazu bringen, wie er zu werden, wenn der Mensch dann bereit ist zu bereuen. Allah vergab Adam a.s., also das ist keine Strafe jetzt, dass Allah sie auf die Erde schickt, sondern das hatte Allah für den Menschen sowieso geplant. Allah vergibt Adam a.s. und seiner Frau und jetzt werden sie auf die Erde geschickt. Allah sagte, geht fort, runter, wörtlich, runter, einer von euch des anderen Feind. Das kann beiderlei ausgelegt werden, der Shaitan zu den Menschenfeind und auch Mensch zu Menschfeind. Und beides ist sicherlich wahr. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Und für euch ist auf der Erde ein Aufenthalt und ein Nießbrauch auf Zeit. Mata, das Wort ist, heißt schon Nutznießung auf Zeit. Mata sind Dinge, die man für eine Zeit gebraucht. Und dann noch gesagt, إِلَى حِينٍ, bis auf eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Frist. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. Allah sagte, auf ihr werdet ihr leben, auf ihr werdet ihr sterben und von ihr aus der Erde werdet ihr hervorgebracht werden. Ja, wenn wir diese drei Dinge akzeptieren und annehmen, dass das ist die Natur, das ist die Realität über das Leben, dann würden wir mit vielen Dingen, die in unserem Leben passieren, sehr, sehr viel besser zurechtkommen. Ja, also nochmal Zusammenfassung von all dem, was wir jetzt gelesen haben. Ein kleiner Punkt, der vielleicht im Gedanken bleiben sollte, dass wir alle werden geprüft. Eine Prüfung ist, sind wir untereinander für uns. Dankbarkeit, Undankbarkeit, daran werden wir geprüft. Geduld natürlich auch. Der Shaitan ist eine Prüfung für uns, inwiefern wir ihm standhalten können. Und es gibt keinen Anlass für uns, irgendwann in irgendeiner Phase unseres Lebens achtlos zu werden oder der Achtlosigkeit hinzugeben. Und die einzige Sache, die uns verbinden, die uns retten kann, ist unsere Verbindung mit Allah. Die zu finden, die zu halten und die zu stärken. Das ist das, was uns retten kann. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.